Herzlich willkommen zur neuen Folge von The Real Pain. Heute sprechen wir über ein Thema, was wir alle im Kopf haben und wo wir uns aber, glaube ich, alle noch zu wenig auskennen und was ein totales Zukunftsthema ist, nämlich Datencenter.
Genau. Ich denke, auch die diversen Medienberichte sind bekannt. Stichwort wird überspitzt gesagt mehr gebaut als Büroimmobilien, diese unter Anführungsstriche Asset-Klasse. Und ja, da freuen wir uns sehr, dass wir einen absoluten Profi heute zu Gast haben, den Philipp Wallner. Und wir sind schon sehr gespannt, was er uns über diese Spezial-Asset-Klasse sagen kann.
Absolut. Vor allem möchte ich mit ihm auch ein bisschen über KI, Cloud und die großen Anbieter und so auch die Herausforderungen, die sich infrastrukturell ergeben in dem Zusammenhang, da werden wir ihn ausquetschen.
Fan. Also, ja, lieber Philipp, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir bitten dich, dich kurz vorzustellen, auch ein bisschen so, woher du kommst, aus welcher Ecke sozusagen du kommst und dann natürlich über unser spannendes Thema Datencenter aus deiner Sicht so die großen Themen im Moment und auch Herausforderungen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer recht spannend, über eben diese neue Asset-Klasse reden zu dürfen. Also ich persönlich komme aus der Projektentwicklung. Ich habe begonnen mit Hotelprojekten. Mein erstes war damals in Vorarlberg, in Lustenau, welches entwickelt wurde. Und dann habe ich immer wieder kleinere, weitere Immobilien-Developments gemacht. Derzeit leite ich 4 Firmen, wo wir einerseits auch in Immobilien investieren, hauptsächlich in Retail-Immobilien. Jetzt seit kurzem habe ich eben begonnen, mich mit der Asset-Klasse Datencenter auseinanderzusetzen, weil eben die letzten Jahre doch von einer sehr dynamischen Immobilienwelt oder wir in einer sehr dynamischen Immobilienwelt waren, wo die klassischen Assets nicht mehr so funktioniert haben, wie sie mal funktionierend haben davor. Und deswegen sehe ich dieses Thema Datencenter wahnsinnig spannend und bin eben nun seit 4 Jahren, setze ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinander. Es hat begonnen, dass ich ein kurzer Einblick, dass ich meinen Nachbarn im Lift kennengelernt habe, der mit dem Thema sehr sich intensiv beschäftigt hat und auch vorher schon hier einige Projekte umgesetzt hat, nur er mit der Immobilie per se nichts zu tun hatte. Und da haben wir gesagt, naja, schließen wir uns zusammen. Ich kenne mich etwas im Immobilienbereich aus. Du dich in diesem ganzen technischen Background und in diesen Themen, machen wir was gemeinsam. Ja, und da ist dann doch jetzt einiges entstanden. Und wir machen jetzt von Beratung über Grundstücksakquise bis hin zu suchen wir jetzt eigene Datencenter, die wir kaufen können und in modernere umwandeln können. Das ist ein wichtiges Thema derzeit auch, wo wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen. Und so wird die Zukunft bei uns aussehen. Ja.
Was sind so die Produkte, die da realisiert worden sind? Ich glaube, es gibt ja auch mit einer großen deutschen Baufirma, wie man das jetzt sagen kann, Konzern, eine Kooperation. Was sind so die Produkte, die da realisiert werden in dem Bereich?
Ja, also wir wollten eben ursprünglich unser eigenes Datencenter im Süden von Wien machen. Mir wurde dann nur über einen Bekannten bin ich zu Hochtief in dem Fall gekommen, die ihrerseits derzeit 15 Datencenter in Europa das Investment haben und sie haben ein eigenes Datencenter-Produkt entwickelt, ja, was komplett aus Holz gebaut wird. Das wird das erste sein, ich glaube sogar weltweit, was in Holz gebaut wird, Vollholz-Module. Und wassergekühlt, ja, das heißt eine sehr effiziente Variante und die wollen nach Österreich kommen. Ja, und wir sind hier der Part, der für sie Grundstücke sucht, entwickelt, die Diligences durchführt und dann Empfehlungen ausspricht für Grundstücke. Ja.
Eine provokante Frage noch von mir, ist das eine Immobilie? Ist ein Datencenter eine Immobilie?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil kann man mit Jein beantworten. Eine Immobilie, Datencenter besteht, man glaubt oft, es ist einfach nur eine Logistikhalle. Ja. Ist es grundsätzlich auch, weil die Halle per se macht ungefähr, oder die Immobilie per se macht ungefähr 10% der Gesamtkosten aus. Ja. Der Rest ist HKLS und dann die ganze Hardware, die reingestellt wird. Man vermietet ja auch nicht an den quasi den Platz drinnen, sondern eigentlich die Rechenleistung. Ja. Deswegen ist es auch, was dann Mietverträge und dergleichen betrifft, ist es noch ein Mietvertrag, ist es ein Dienstleistungsvertrag, das ist noch alles sehr schwammig. Auch was steuerlich, die steuerliche Thematik ist da recht
auch der Bewertung, ne?
Und auch von der Bewertung. Ja. Ich meine, wie lange hält so eine Halle? Das muss man auch immer wieder sagen. Ja. Oder wie lange ist die Halbwertszeit von Servern? Ja, man muss ja auch diese ganze Hardware sehr oft wieder austauschen. Also da reden wir von 5 bis 10 Jahre, ist so eine Halbwertszeit. Das sind schon viele, viele Millionen, die hier immer wieder neu investiert werden müssen. Ich würde sagen, die aus Bewertungssicht, viel ist die Halle nicht wert. Ja.
Mhm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Philipp. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, was ist dann der Werttreiber bei einem Datencenter? Wenn ich jetzt aus Immobilienbewertungssicht ein Datencenter bewerte, ich bin ja kein Experte für Server, ich kann ja die Server nicht bewerten. Das heißt, meine Werttreiber könnten sein, was habe ich dort für eine Haustechnik drinnen? Das heißt, wie aktuell bin ich haustechnisch? Bin ich schon bei Wasserkühlung oder habe ich noch ganz alte Luftkühlung oder was auch immer drinnen? Was für einen Stromanschluss habe ich dort wahrscheinlich, oder? Eigene Stromerzeugung?
Ja.
Du nickst. Das heißt, ich bin am richtigen Weg. Was könnten noch Werttreiber sein für meine Immobilie, wenn ich
Es ist wirklich, man muss wirklich sagen, der Standort per se. Einen Standort zu finden, ist unfassbar schwierig. Mhm. Ja, also man schaut sich 40, 50 Standorte an und einer ist vielleicht passend. Mhm. Ja. Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist natürlich Strom. Mhm. Ja. Es gibt wenig Strom, das jetzt auch im Vergleich zu USA oder Asien, wo wir vielleicht danach noch zu sprechen kommen, die uns sehr voraus sind in dem Thema, weil die andere Lösungen finden, den Strom zu
Atomstrom zum Beispiel?
Zum Beispiel. Also jetzt in den USA, ein kurzer Side-Effekt. In den USA wird gerade eine 2-Gigawatt-Anlage gebaut und ein kleines Atomkraftwerk daneben hingestellt.
Ja.
Nur fürs Datenzentrum.
Ja.
Irre, ja. Also auf jeden Fall Standort eben Strom, dann braucht man die Glasfaseranbindung.
Ja.
Ja, da muss man auch schauen, dass man redundant ist. Also ein Glasfaseranbieter reicht nicht.
Ja.
Am besten ist, wenn Dark Fiber auch noch dort ist. Die Asfinag zum Beispiel legt eh schon in ihre Straßen überall Dark Fiber rein. Das heißt, man muss auch an diesen Verkehrspunkten sein. Dann gibt es wieder sicherheitsthematische Themen wie, es darf in keiner Einflugschneise liegen. Es darf nicht neben einem Gefahrgütertransport sein. Da gibt es unfassbar viele Einschränkungen, die man hat. Es darf keine Leitungen drüber gehen, nicht drunter und dergleichen. Also das macht die Auswahl eines Standortes schon nochmal sehr spezifisch oder sehr, sehr schwierig. Das heißt, alleine das Grundstück, sobald das Strom kriegt, ist es schon nochmal um einiges mehr wert. Ja.
Alles klar.
Das ist auch eine gewisse Goldgräberstimmung derzeit bei Grundstückseigentümern, die vielleicht einmal kurz anrufen beim Stromlieferanten und sagen, könnten wir da vielleicht was hinkriegen? Mhm. Und wenn sie ein Ja bekommen, dann ist das Grundstück schon mal 5-mal so viel wert wie vorher. Mhm. Also irre derzeit.
Ja.
Aber die Halle an sich ist natürlich nicht das wert,
ja.
aus Bewertungssicht. Die Server sind meistens, nehmen die ja auch die Kunden mit, ja, außer jetzt bei den Hyperscalern, Microsoft baut selber rein, weil die bauen ja für sich, aber sonst nehmen es die Kunden mit. Das heißt, die kann man gar nicht heranziehen, wenn das der Kunde auch wieder wegnimmt.
Ja.
Und natürlich muss man sehen, wie lang kann dieses Datencenter dort stehen. Also die zu bewerten für eine Bank, ganz schwierig.
Wie wieder? Darf ich da gleich einhaken, wie lange steht so ein Datencenter?
Wie gesagt, Server muss man austauschen, 5 bis 10 Jahre.
Ja.
Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Das ist das Nächste, was ein Riesenthema ist. Wenn wir jetzt kurz über die Technik eben reden, es gibt eben, wie du erwähnt hast, luftgekühlt und wassergekühlt. In Österreich derzeit gibt es nur luftgekühlte, zurzeit gibt es noch kein wassergekühltes. Das wollen wir ändern. Ja. Da ist es auch so, wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht ins Datencenter hineinschauen. Ja. Also man hatte die ganze Technik und drinnen ist eine Art White Space. Und in diesem White Space stehen die Server. Ja, das heißt, das ist ein Sicherheitsraum pro Server. Und jeder Server steht in Racks. Das sind diese Vorkehrungen, wo eben die Server eingeschlichtet werden. Und da kommt es dann immer darauf an, wie viel Wärme, da entsteht Wärme drinnen von den ganzen Servern, wie viel Wärme bekomme ich weg. Ja, und bei luftgekühlt kann man sagen, wir kriegen in ein so ein Rack zwischen 5 und 12 Kilowatt kann ein Server haben, wo man die Wärme noch wegkriegt, über diese Luftkühlung. Ja. Wir, Hochtief in dem Fall, baut jetzt eben ihr Datacenter, wo sie 40 Kilowatt pro Rack wegkriegen. Ja, also schon das Vierfache durch die Wasserkühlung geht man mehr weg. Das heißt, ich kann mehr Rechenleistung auf kleinerem Platz zur Verfügung stellen. Ja. Derzeit, und das war vor, sagen wir mal, 3 Jahren, wo dieses Modell mit den 40 Kilowatt war, Wahnsinn, 40 Kilowatt Rack, das ist ja unfassbar. Ja, wie soll man das überhaupt vertreiben? Derzeit sind wir bei 140 Kilowatt, 3 Jahre später. Und jetzt bei der letzten AI-Konferenz, wo ich war, da wird geredet, oder da wird gesagt, die AI braucht eigentlich 600 Kilowatt für Rack, damit die Entwicklung überhaupt so weitergeht. Das heißt, da sieht man, wie schnell sich die Entwicklung eigentlich ist in diesem Bereich. Und wie schnell ein Datacenter alt ist.
Ja, also die Immobilie muss sich auch entsprechend schnell weiterentwickeln, weil die muss dann die Möglichkeit haben, von Luftkühlung irgendwie auf Wasserkühlung umzusteigen.
Genau, so ist es ja.
Entschuldige, Alex, ein kleiner Schnaps zur Luft, ich muss aber noch da kurz einhaken. Zum Thema AI, ich habe gehört, in Deutschland plant die Telekom mit der Schwarzgruppe eine Gigafactory. Kannst du dazu irgendwas erzählen? Ist das auch ein Datacenter oder was ist so eine AI-Gigafactory?
Ja, grundsätzlich ist es ja mal so, dass AI ist ja das, oder sagen wir, Datacenter ist das Bottleneck der KI. Mhm. Ja? Und bei der Gigafactory geht es darum, da geht es jetzt nicht um ein, es geht schon um Datacenter, aber die Gigafactory ist eine Ausschreibung der EU, ein gefördertes Projekt der EU, ja, wo eben in Europa große Datencenter gebaut werden sollen, so Gigafactories. Mhm. Ja. Und da können sich Länder oder Konsortien in diversen Ländern dafür bewerben. Ja. Mhm. Und die bekommen dann, wenn sie den Zuschlag bekommen, ja, ich glaube 30% von der EU gefördert. Mhm. Ja. Und die Schwarzgruppe bewirbt sich in Deutschland dafür, aber sie sind nicht die einzigen. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, ich glaube, es sind 3 Konsortien, die sich jetzt gebildet haben, das zu tun. Eines ist auch die Hochtief mit der IONOS zum Beispiel. Ist auch ein weiteres Konsortium, die sich einen Standort aussuchen, ja, in Deutschland und mit diesem Standort ins Rennen gehen, ja, um diese Ausschreibung zu bekommen. Aber dieser Standort braucht wieder den Strom und da reden wir über ein paar hundert Megawatt. Ja, also es ist riesig, 400 Megawatt, die man da schon da braucht. Und auch Österreich bewirbt sich dafür.
Das heißt, es gibt auch in Österreich das Potenzial für so eine Gigafactory.
Österreich bewirbt sich dafür. Ja. also sie versuchen es. Ich sehe es in Österreich etwas schwieriger, aber machbar. Wir haben schon Standorte, wo das umsetzbar wäre und wo auch theoretisch, so sagen die Energieanbieter, der Strom verfügbar wäre. In Österreich kann man sagen, dass beispielsweise das Burgenland das innovativste Bundesland aus meiner Sicht.
Tatsächlich.
Ja, auch viel Grünstrom durch ihre Windräder, PV-Anlagen, aber auch die Netzanbieter, die Energieanbieter sind sehr flexibel für dieses Thema oder sehr innovativ, sagen wir so. Ja, also die wollen in dieses Thema rein, natürlich auch gesteuert etwas von ihrem Landeshauptmann, der da doch etwas einen Einfluss hat, aber da merkt man, da soll was entstehen. Sie bauen auch dort sehr viele neue Glasfaseranbindungen. Sie versuchen alles zu vernetzen. Also das ist ein sehr, aus meiner Sicht derzeit fast das innovativste Bundesland, was diese Thematik betrifft.
Eine letzte Frage, dann bist du dran, Alex. Entschuldigung. Aber ist nicht in Oberösterreich jetzt gerade von Google oder ein Datacenter errichtet worden oder sind sie nicht gerade dabei? In Olsberg, glaube ich.
Sie sind dabei. Ja, ja, das ist eben so ein Hyperscaler, ein weiterer Hyperscaler. Genauso wie Microsoft jetzt in Schwechat einen fertiggestellt hat.
Okay.
Da muss man halt immer differenzieren. Es gibt ja verschiedene Typen von Datencenter. Ja, das eine sind eben diese Hyperscaler. Das ist Hyperscaler sind meistens die Datencenter von den großen Unternehmen wie einer Microsoft, einer Google, einer AWS, die für sich selber ein Datencenter bauen, ja, wo sie aber nur ihre Cloud-Lösung und dergleichen drauflaufen lassen. Ja, da kann ein Externer gar nicht rein.
Okay.
Ja. Dann gibt es noch die Enterprise Datencenter. Das sind Datencenter, die Unternehmen für sich bauen, die meistens in den Unternehmen stehen. Ja. Zum Beispiel die Rewe-Gruppe hat ein eigenes Datencenter für ihre eigenen Themen. Man merkt aber, dass das immer weniger wird, weil viele Unternehmen entweder in die Cloud gehen oder sagen, das ist so ein großer Kostenpunkt, das Ganze zu halten, gehen wir zu einem Drittanbieter. Ja. Dann gibt es die Co-Location Datencenter. Das sind Datencenter von Drittanbietern. Da gibt es in Wien zum Beispiel die Entity Global oder die Digital Reality. Das sind die größten Anbieter. Mhm. Da kann man eben seine Server hineinstellen. Die CTOs können hingehen, den Server bloß streichen, sind glücklich, dass er noch da ist. Mhm. Dort eben die Ressourcen hineinzustellen. Und dann gibt es noch Edge-Datencenter. Das sind jene, die in der Nähe des Kunden sind, sind etwas kleinere, die vielleicht bei kleineren Städten sind und wo Kunden eine kurze Zeit haben, dorthin zu gehen. Ja.
Ich würde gerne noch jetzt doch einen Schritt noch, um das Thema, den wirtschaftlichen Block sozusagen abzuschließen, um zu verstehen, also wie schon mehrfach erwähnt, das ist extrem gehypt, das ist sehr viel Interesse seitens Investoren für Datencenter. Der Business Case als solcher funktioniert dann über Rechenleistung oder ist es, ich meine natürlich nehme ich an, keine Quadratmetermiete, ich sage jetzt ganz salopp, ja, mal wieder bei einem großen Unterschied werden zu einer klassischen Immobilie, sondern das Businessmodell basiert auf Rechenleistung.
Ja, okay. Mhm. Es basiert auf Rechenleistung. Es gibt schon, gerade im Co-Location-Bereich, also bei diesen Anbietern, gibt es schon noch die Möglichkeit, dass man sich Quadratmeter mietet, wenn man sagt, man hat jetzt einen Raum und ich hätte gerne da drinnen 100 Quadratmeter für meine Server. Aber auch da ist im Hintergrund, dass man sagt, ich habe meine 100 Quadratmeter und bekomme dafür, ich weiß nicht, 200 Kilowatt Rechenleistung. Mhm. Ja. Also eigentlich vertreibt man die Rechenleistung. Also das Hauptthema ist, man vertreibt die Rechenleistung.
Und da wäre dann auch meine Abschlussfrage sozusagen, auch vielleicht um den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gefühl zu bekommen, im Vergleich jetzt zu anderen Asset-Klassen. Kannst du irgendwelche Benchmarks nehmen? Kann man das überhaupt auf eine Art Immobilienrendite runterbrechen, kann man in irgendeiner Form oder sei es über IRR oder wie auch immer, mit welchen Benchmarks wird gearbeitet oder wie werden Datencenter untereinander nach sozusagen Bewertung verglichen miteinander? Gibt es da irgendwelche Benchmarks, die sozusagen vergleichbar sind zum Immobiliengeschäft?
Es ist sehr schwierig, aktuell überhaupt einmal in Datencenter investieren zu können, ja, okay. Weil die Hyperscaler bauen für sich selber, ja, da kann man nicht investieren. Die großen Co-Location-Anbieter wie der NTT oder eine Digital Reality bauen eigentlich auch für sich selber, wo man auch nicht investieren kann. Aber natürlich, und besonders in Deutschland, gibt es schon Datencenter, die auch verkauft wurden, ja, an Immobilieninvestoren. Was man sagen kann, es gibt so ein paar Benchmarks, es gibt so ein paar Pi mal Daumen-Rechnungen. Wenn man jetzt was kostet ein Datencenter? Ja? Wenn man jetzt sagt, ein Datencenter kostet, gibt es eine Pi-mal-Daumen-Rechnung, die auf Stromleistung geht. Ja. Das heißt, ein Megawatt kostet ungefähr 10 Millionen Euro. Ja. Da ist aber noch keine Hardware dabei. Ja. Das ist wirklich nur die wie man vorher gesagt hat, vielleicht Immobilie oder vielleicht auch nicht Immobilie per se. Ja. Und die kann man schon gegenüberstellen dann mit einer Einnahme, wenn man jetzt ein Co-Location hat und man hat schon diverseste Kunden, die für die Rechenleistung zahlen, ja, kann man da schon mit Umsatz und dergleichen eine ganz normale P&L kann man schon machen. Ja. Und da kommen wir jetzt eben zu diesem spannenden Teil, weil da reden wir, wenn man jetzt auf die Errichtungskosten geht, schon zweistellig, ja, was wir dann Rendite erwirtschaften kann. Ja. Weil es ist so, Datencenter oder Rechenleistung ist sehr limitiert. Ja. Die Preise für Rechenleistung sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Ja. Deswegen kann man da schon ein sehr gutes, sehr, sehr profitables Modell draus ziehen. Ja. Dass man auf seine 10-12% kommt, ist eigentlich sehr realistisch.
Mhm. Kommen wir nach mit den Datencentern? Mit der Entwicklung AI hast du angesprochen. Mhm. Ist das eine Entwicklung, mit der man auch in der Hardware mithalten kann, sowohl jetzt, was die Datencenter betrifft, als auch die Hardware, die drinnen steckt? Oder kommt da ein Bottleneck und ein kleiner schwarzer Schwan auf uns zu?
Ja, also das Bottleneck ist ist riesig, ja. Vor allem in Europa, also wir hängen in Europa dem Ganzen schon etwas hinterher, auch wenn die Politik oft was anderes sagt. Alleine ein sehr spannendes Beispiel ist auch, oder was sind die Probleme in Europa, sagen wir so. Das eine ist natürlich die Stromverfügbarkeit. Wir stellen keine Mini-Atomkraftwerke auf. Und das andere sind die Regulierungen. Ja, also es gibt noch immer nicht wirklich so diese Hauptregulierung für künstliche Intelligenz. Und ein ganz spannendes Beispiel, ich war in Singapur bei einer großen AI-Konferenz und da hat gesprochen der CEO von einem der größten medizinischen KI-Startups in den USA. Das ist eines, da rufst du an und du kriegst eine Anamnese. Du sagst, mir tut mein Ellbogen weh, was könnte das sein? Ja, und am Telefon sagt er dir, was möglicherweise deine medizinische Problem ist. Und das funktioniert dort sensationell. Ja, und er hat aber gesagt, er würde niemals nach Europa gehen, weil die Regulierung ist so stark, dass wenn er hier in Europa irgendeine Falschanamnese hat oder was auch immer, das kommt vor Gericht, sind die Strafen bis zu 7% des Konzernumsatzes pro Fall. Ja, weil er sagt, warum soll ich dann nach Europa gehen?
Ja.
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil wir geschützt sind, vielleicht auch für falsche KI oder schlechte KI, aber natürlich hemmt es extremst unsere Entwicklung. Wir haben zum Beispiel auch ein sehr, sehr großes AI-Startup, eines der größten mit österreichischen Geschäftsführungen und Eigentümern, die sind in die USA gegangen, weil sie sagen, bei uns, wir kriegen unsere Rechenleistung nicht hin, ja. Und die Regulierungen sind einfach, es gibt keine Regulierung für das Ganze oder zu starke Regulierung.
Ja.
Ja, und das ist schon ein Riesenthema, was es in USA und Asien einfacher macht.
Ja.
Sagen wir schon.
Ja. Dann sind wir schon bei einem der Pains der KI-Branche beziehungsweise der Innovation hinsichtlich Datacenter. Den anderen Pain hast du vorher kurz erwähnt. Im Vorgespräch, du hast gesagt, Energie ist das neue Gold.
Mhm.
Du hast jetzt eh schon erwähnt, in den USA baut man halt dann einfach ein Mini-Atomkraftwerk in der Nähe von einem Datacenter, um das ordentlich mit Strom zu versorgen. Wie schaut es mit den Nachhaltigkeitsaspekten aus im Zusammenhang mit dem Datacenter? Du hast vorher auch im Vorgespräch erzählt, mit hochtief die Kooperationen, ein Holzbau, dass die das Holzbau errichten. Gibt es da sonst noch irgendwelche Nachhaltigkeitsthematiken, die da besonders berücksichtigenswert sind oder ist das eher nachrangig im Thema Datacenter?
Es darf nicht nachrangig sein in der heutigen Zeit, auch für Immobilieninvestoren. Also ich glaube, das ESG-Thema ist so riesig und keiner wird investieren, wenn das nicht irgendwie, wenn irgendwas abgedeckt wird. Eine Möglichkeit, die es im Datacenter-Bereich gibt und die jetzt auch genutzt wird und zum Beispiel auch in Deutschland in Zukunft genutzt werden muss, ist die Abwärme.
Mhm.
Ein Datacenter produziert eine sehr hohe Abwärme, ja, und vor allem sehr viel Abwärme. Dann kommt es wieder darauf an, ist es ein luftgekühltes oder ein wassergekühltes. Aber jetzt beispielsweise ein luftgekühltes bringt eine Abwärme raus von ca. 30 bis 35 Grad Celsius.
Mhm.
Ja. Das muss man natürlich nochmal gut aufheizen. Beispielsweise die Digital Reality hat ein Abkommen mit dem Floridsdorf im Krankenhaus Nord.
Mhm.
Ja. Da wird die Abwärme hingespeist. Natürlich muss sie nochmal sehr stark erhitzt werden.
Mhm.
Ja, das braucht auch wieder Strom. Es ist nachhaltig, aber jetzt nicht zu 100%
nachhaltig. Ja. Ja.
Wenn man jetzt ein wassergekühltes Datencenter hernimmt, das hat eine viel höhere Abwärme. Ja, da sind wir bei 55 Grad circa. Und das kann man schon ganz gut nutzen. Ja, also das heißt jetzt Farming, ja, ist es perfekt. Oder auch für große Wäschereien ist genau die Temperatur, die das brauchen. Aber auch für eine Fernwärme. Man könnte das einspeisen ins Wärmenetz, muss man es natürlich vorher auch noch etwas aufheizen, aber man könnte es einspeisen. Mhm. Ein ganz spannend, zum Beispiel mit einem, das ist jetzt nur ein Rechenbeispiel, mit einem 6 Megawatt Datencenter. Ja, könnte man circa ganz Neusiedl am See heizen.
Okay.
Ja, also das ist schon sehr, sehr spannend, wie man das nutzen kann. Und da sage ich auch, auch in Richtung Stadt Wien oder andere Städte, wenn man sagt, man macht jetzt eine neue Stadtentwicklung.
Ja.
Wie jetzt in Wien, in Rot-Neusiedl unten, macht eine neue Stadtentwicklung, könnte man das sehr schön verbinden.
Mhm.
auf der einen, man stellt in diese Stadtentwicklung ein Datencenter hinein, wo auf der einen Seite die Stadt ihre Datenmengen verarbeiten kann, dort ihre Rechenleistung hat, die Stadt geht hinein. Und auf der anderen Seite nützt man die Abwärme, die daraus entsteht, für dieses Stadtviertel. Also man könnte es sehr gut einsetzen, ja, wird aber noch viel zu wenig. Aber es wird zukünftig, glaube ich, oder zumindest in Deutschland ist es jetzt schon so, im Gesetz sein, dass man sie nutzen muss, dass man keines ohne, dass man kein Datencenter bauen darf, ohne ein Konzept für die Abwärme zu haben.
Das heißt, wir gehen jetzt von der Stromeinspeisung in Richtung Abwärmeeinspeisung quasi. Das finde ich ja nett.
Ja, richtig.
Du, wie kann ich mir so, also jetzt mal rein von der Architektur, also ein Datacenter, kann ich mir das nur eingeschossig vorstellen oder kann man das auch so wie Hochregallager übereinander stellen, die Server? Kann ich ein Hochhaus, ein Datacenter-Hochhaus bauen zum Beispiel? Wäre das technisch möglich?
In der Theorie ja.
Ja.
Ja, also es geht, das geht auf jeden Fall. In der Praxis sind wir oft eingeschränkt mit diversen Höhen in Gewerbegebieten, Industriegebieten, ja, wie man das schon kennt. Und natürlich muss man es auch wissen, wie viel Strom, je nachdem wie viel Strom ich habe, baue ich. Ja, jetzt bringt mir kein Hochhaus hinzubauen, wenn ich nur ein Megawatt kriege vom Stromanbieter. Es ist möglich, es wird aber meistens jetzt wirklich Erdgeschossig mit einem Stock, gebaut. Ja.
Das ist, ich habe nämlich da jetzt an den Gedanken natürlich Bodenversiegelung und Nachverdichtung gedacht. Ja. Wenn wir immer mehr Server und Datencenter brauchen, um diese ganze Rechenleistung irgendwie abzuarbeiten, Erdgeschosszonen nutzen für dezentrale, wie hast du die genannt, Edges, glaube ich, heißen die, oder? Also dezentrale Center. Das wäre zum Beispiel auch eine Option, die leerstehenden, wenn ich natürlich die Glasfaser, Strom und so weiter dort habe. Ne?
Könnte man.
Ja.
Hier hat man ein großes Thema, nämlich den Sicherheitsaspekt. Ein Datencenter ist ein abgeschlossener Sicherheitsraum. Ja, das ist, da ist oft kritische Infrastruktur drinnen, die geschützt werden muss. Ja. Und dieser Sicherheitsperimeter, den ein Datencenter oder der um ein Datencenter rum ist, der darf nur mit Zutritt betreten werden und so weiter. Wenn man jetzt sagt, man nutzt das Erdgeschoss von Bürogebäuden oder was auch immer, hat man diesen Sicherheitsperimeter nicht mehr.
Alles klar.
Ja. Und der Endeffekt dazu, man kriegt die Zertifizierung nicht. Mhm. Für ein Datencenter ist eine Zertifizierung extrem wichtig, um dann auch, damit auch die Kunden hineingehen. Wir haben beispielsweise beim Datencenter, wenn man jetzt nur die Hauptzertifizierung herannimmt, vier Zertifizierungsstufen, die nennt man Tierstufen. Das ist 1 bis 4. 4 ist die höchste Sicherheitsstufe, 1 ist die geringste. 4 gibt es ganz wenig in Europa. Das ist bei der NATO und dergleichen. Also das ist wirklich ganz sicher. Hier geht es auch um die Ausfallsicherheit. Derzeit ist Ovog in Österreich oder in Europa der Datencenter mit der Tierstufe 3. Hier geht es eben um die Ausfallsicherheit, aber auch um die Sicherheit rundherum. Ja. Weil bei einem Datencenter ist es ja dann nicht nur, weil wir vorher über die Kosten gesprochen haben, man muss ja auch noch zusätzlich derzeit noch einen großen Dieseltank bauen, um eben Sicherheit gewährleisten zu können. Für eine gewisse Sicherheitsstufe muss es zum Beispiel eine Woche lang autark laufen können. Und da brauchst du dann Generatoren, da brauchst du USV-Anlagen und dergleichen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld, aber bringt eine Sicherheit. Ja. Ja. Und es würde sich dann ad absurdum führen, wenn wir da zwar sicher sind, aber eigentlich kann jeder in das Datencenter reingehen. Ja. Und dann findet man keine Kunden.
Ja.
Ja.
Aber das widerspricht ja dem eigentlich ein bisschen dieser Idee, ein Stadtentwicklungsprojekt zu machen und dann ein Datacenter da reinzusetzen, oder?
Ja, aber es geht schon. Es muss halt ein autarkes Gebäude sein, mit einem Sicherheitszaun rundherum. Ja. Ja. Und dann ist das gar kein Thema zu tun. Ja, aber Innenbürogebäude, das gibt es natürlich, alte Datencenter. In Wien gibt es derzeit, ich glaube, an die 30 Datencenter. Ja. Und viele sind in den Keller geschossen. Ja, aber das nennt sich noch Datencenter, ist aber jetzt bei weitem nicht mehr State of the Art.
Besserer Serverraum sozusagen.
Besserer Serverraum, richtig. Ja, richtig.
Philipp, das Thema natürlich, wir sind da im internationalen Wettbewerb, du hast es schon gesagt, also USA, Europa, auch die Themen, Herausforderungen. Gibt es irgendetwas, was man jetzt in Bezug auf Österreich als Chance oder Risiko sehen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch früher über diese Gigafactory gesprochen, wo sich auch Österreich bewirbt. Klingt vielleicht am Anfang komisch, warum bewirbt sich Österreich dafür, aber Ein ganz essentieller Punkt ist, dass Wien ist der derzeit 11. größte Internetknotenpunkt weltweit. Ja, das heißt, über Wien laufen sehr, sehr viele Daten. Wir haben den Vienna International Exchange, das ist der Internetknotenpunkt der Internetanbieter in Wien. Und hier läuft einfach viel auch Richtung Osten. Und deswegen wollen eben so viele nach Österreich. Deswegen hat jetzt Microsoft seine Gigafactory in Schwechat gebaut. Mhm. Ja. Oder eine Google wird jetzt in Oberösterreich bauen. Da geht das Ganze auch noch durch. Und deswegen gibt es auch viele deutsche, niederländische Datencenter-Betreiber, die nach Österreich wollen. Es ist zwar noch immer so, dass die großen Hubs in Europa ist Amsterdam, London, Frankfurt, mhm. ja, Paris. Marseille kommt jetzt auch immer mehr dazu. Aber Wien entwickelt sich. Wien ist nur deswegen noch nicht so stark, weil wir keinen Strom haben. Mhm. Oder wenig Strom haben. Mhm. Ja. Aber das könnte für Investoren hier in Österreich ein Datencenter zu bekommen, ist auf jeden Fall spannend. Also wir suchen auch vielleicht etwas, wo wir vorher gesagt haben, etwas ältere Datencenter, die noch eine alte Technik haben. Um diese vielleicht wirklich umzubauen und hier eine neue Technik hineinzubekommen mit Wasserkühlung. Es gibt einige Unternehmen, ich kümmere mich eben auch für einen Cloud-Betreiber für die Beschaffung von Hardware. Mhm. Und wir sind mit einigen großen Hardware-Produzenten in Gesprächen und die bieten auch das Retrofit von Datencenter mit Wasserkühlung zum Beispiel, ja. Was wahnsinnig spannend ist. Und ich glaube, man muss jetzt in Wien, weil und gerade Wien und Wien-Umgebung, die Wiener Netze sind wahnsinnig restriktiv. Hier neuen Strom zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Selbst wenn man einmal eine schriftliche Zusage hat, Strom ist möglich, mhm. kann es eine Woche später schon ganz anders sein, bis man nicht das Netzbereitstellungsentgelt gezahlt hat. Ja?
Ja.
In Österreich mal zahlen und dann bekommst.
Ja.
Und das ist immerhin, ich glaube, wir sind derzeit bei 100 Euro pro Kilowatt. Also das ist viel Geld. Ja. Bis man das nicht hat, ist der Strom nie gesichert.
Ja.
Ja. Deswegen ist wahrscheinlich zukünftig in Österreich oder in Wien, dass man alte Datencenter, wo der Strom schon dort ist, dass man die einfach umwandelt.
Mhm. Mhm. Das heißt, die Gefahr besteht da, dass wir uns das aber wieder ein Bein stellen in Österreich, ne?
Absolut. Mhm. Absolut. Ich meine, ehrlicherweise muss man auch sagen, dass man davon ausgeht, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren wir die doppelte Energiemenge brauchen werden, wie wir jetzt gerade brauchen. Das ist schon gewaltig und die Netze haben schon eine Verpflichtung, einmal der Bevölkerung die Energie zur Verfügung zu stellen oder eine Sicherheit zu geben. Mhm. Deswegen tun sie sich so schwer, hier Strom herzugeben. Es ist auch oft so, wenn man, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Grundstücke angefragt. Und bei vielen hat es geheißen, ja, Strom wird kein Thema sein, können wir machen, aber 2035 oder 2033 oder dergleichen. Ja, wir müssen entweder noch Umbauarbeiten am Umspielwerk machen oder wir müssen schauen, wo wir noch aus Erneuerbaren den Strom herkriegen. Das ist wahnsinnig schwierig.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir das richtige Bottleneck gefunden, die Infrastruktur.
Absolut, ja.
Eine Frage noch, bevor ich nochmal an die Sandra übergebe, weil wir haben jetzt ein neues Thema, das ist, wir rechnen live im Podcast. Also heute gesagt 100 Euro pro Kilowatt,
ja.
Das heißt, das sind 100.000 Euro pro Megawatt,
ja.
Rechne ich richtig?
Korrekt.
Das heißt aber dann für so ein 50-60, das sind ja dann 5-6 Millionen Euro an Netzbereitstellungsgebühr.
Richtig.
Also ein paar Millionen Euro, dass ich überhaupt die Netzbereitstellungsgebühr sozusagen.
Das heißt, dass ich die Sicherheit habe, dass ich diesen Strom beziehen kann. Das heißt, das Umspannwerk muss meine Strommenge frei halten.
Super.
Das heißt es eigentlich, ja. Und da ist viel Geld. Und dann kommt noch oft dazu, dass das Grundstück ja nicht jetzt direkt neben dem Umspannwerk steht. Ja. Das heißt, dass man jetzt ein paar Kilometer graben muss, ja. Und da gab es auch einmal eine Rechnung, dass man für 17 Kilometer Graben für eine 100 Megawatt Anschlussleistung, glaube ich, nochmal 100 Millionen Euro zahlt an diesen Kosten. Also das ist verrückt viel, ja, machen aber viele, weil es ist ein gutes Renditeobjekt und man bekommt gute Einnahmen. Deswegen zahlt sich selbst sowas oft aus.
Okay. Live-Rechenbeispiel hat funktioniert wieder, ja. Deswegen übergebe ich an die Sandra.
Ich bin noch so im Rechnen drinnen, deswegen habe ich jetzt kurz überlegt, was ich eigentlich sagen wollte. Aber es war die KI-Blase. Es wird jetzt aktuell diskutiert, dass sich im Bereich KI eine gewisse Blasenbildung, also eine gewisse Blase entwickelt hat. Wie siehst du das? Und du hast vorher mal gesagt, die Data Centers sind aktuell das Bottleneck, was die ganze KI-Entwicklung angeht. Hast du auch das Gefühl, dass wir uns da in einer Blase bewegen? Oder sagst du, die Basis ist so stark und es wird sich so schnell weiterentwickeln, dass das vielleicht irgendwie so ein kleines Seifenbläschen sein könnte, aber nichts mehr?
KI zum Thema KI-Blase. In den nächsten 2 Jahren, wir überschätzen vielleicht derzeit, was in den nächsten 2 Jahren an KI kommen wird. Ja? Aber wir unterschätzen komplett, was in den nächsten 5 Jahren sein wird. Ja. Das ist so das Thema. Also die KI ist nicht aufhaltbar aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, wir alle, ChatGPT ist eine der wichtigsten Funktionen, die es zurzeit im täglichen Leben gibt. Das heißt, die großen Anbieter, da wird es weitergehen. Da wird es groß gehen. Auch ein sehr spannendes Beispiel, die AWS Cloud hat sich in den letzten 2 Jahren 200.000 Arbeitsmann-Tage erspart durch ihre eigenen KI-Leistungen. Ja. Ist natürlich jetzt auch wir würden jetzt ein neues Thema aufmachen, wenn wir sagen, was passiert mit den Menschen in den nächsten Jahren. Ja? Also das ist auch ein Riesenthema bei der KI. Aber warum ich schon mir vorstellen kann, dass es eine kleine Blase zumindest platzen könnte, ist, dass es so viele KI-Anbieter, kleinere derzeit gibt, ja, die verschiedene kleine Lösungen anbieten, die vielleicht in einem gewissen Bereich helfen können. Nur große Unternehmen wissen nicht, sollen wir in dieses Unternehmen investieren, sollen wir diese KI uns nehmen, gibt es die überhaupt noch in 2 Jahren? Ja? Auf welche KI fokussieren wir uns? Man weiß einfach nicht, weil es eben auch die Regularien dahingehend nicht gibt. Welche KI setzt sich durch? Es geht weiter, es sind nur so viele KI-Startups und da ist das große Problem, oder so sehe ich es, dass sobald in den letzten Jahren, dass bei jeglichem Startup, wir verwenden KI oder wir haben eine KI-Lösung, wurde dorthin investiert. Ja, das heißt, es gibt jetzt sehr viele Startups, die im Kommen sind, im KI-Thema, die auch sehr wichtig sind, die oft vielleicht wirklich von den Großen dann übernommen werden. Ja, aber viele Unternehmen sich nicht trauen, derzeit sich auf eine KI-Lösung zu fokussieren oder diese weiter zu verfolgen, weil sie nicht wissen, gibt es die noch. Ja. Ja. Und da wird es eine Korrektur geben.
Eine Bereinigung, ja. Ich habe irgendwas gehört, vor 1,5 Wochen, das wird es wahrscheinlich auch schon wieder verdoppelt haben, es gibt irgendwelche über 2 Millionen KI-Applikationen. Und das ist 1,5 Wochen her, also schätzen wir, dass es wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon 3 Millionen gibt.
Ja.
Und also wenn ich mich bemühe, kann ich wahrscheinlich 10 nennen.
Ja.
Und nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Und das nicht nur im KI-Bereich, auch im Chip-Herstellungsbereich. Ja. Schauen wir uns nur die Aktie von Nvidia an.
Ja.
Ich glaube, fast jeder, was ich gelesen habe, fast jeder Nvidia-Mitarbeiter, der länger als 5 Jahre im Unternehmen ist, ist Millionär geworden. So in der Art. Also völlig irre.
Aber die ist ja jetzt unter Druck durch Google. Da Google die ihre eigenen Chips.
Die ist unter Druck und wir müssen überhaupt auch, was dieses ganze KI-Thema und die ganze Blasenbindung betrifft, uns sehr aufpassen. Ich war jetzt vor ein paar Monaten, haben wir uns Taiwan angeschaut und dort wird das meiste produziert. Also 70% aller Chips von Nvidia werden dort produziert. Und sollte in weiter Folge dort einmal wirklich China einen Fuß reinsetzen, dann wird es am Weltmarkt ordentlich zugehen.
Ja. Ich habe gehört, die brauchen ja nicht einmal einen Krieg anfangen, wir müssen einfach nur die Insel abriegeln und die Leute, Jobangebote gibt es wahrscheinlich auch, so habe ich gehört, ist auch sehr viele in Taiwan nach China zu gehen. Also das ist schon ein Riesenthreat. Ne?
Ja. Zu dem Thema noch ganz kurz, deswegen ist es auch sehr spannend zu sehen, dass auch Serverproduzenten, ja, zum Beispiel der Supermicro, die haben sich jetzt noch eine Riesenproduktionsstätte in Malaysia gebaut, um eben von Taiwan etwas autarker zu sein.
Ja.
Weißt du, wo Google andere Chips produziert? Die werden sie ja nicht in den USA produzieren, oder?
Nein, auch dort. Also es ist alles im asiatischen Bereich und das meiste in Taiwan.
Ja.
Die Zukunftsfrage haben wir schon eingeleitet. Ist vielleicht jetzt sehr allgemein gefragt, aber was beschäftigt dich? Ist ja ein höchst dynamisches Thema und Umfeld, in dem du dich da bewegst. Was beschäftigt euch da am stärksten? Praktisch hast du schon gesagt, Grundstückssuche zum Beispiel. Aber was sind so die Megatrends, mit denen ihr euch jetzt in dem Geschäft beschäftigt?
Es ist auf jeden Fall, abgesehen jetzt von der Immobilie, Datencenter, ist es der Cloud-Bereich, ja, wo wir eben auch für einen Cloud-Betreiber mit aufbauen, hier im Business Development und dergleichen. Und wir sehen, dass viele Unternehmen Richtung Cloud immer mehr gehen. Es wurde jetzt langsamer, also viele gehen doch wieder auch auf Server zurück. Aber das ist auch dem geschuldet, dass die meisten in den amerikanischen Clouds drinnen sind und hier man nicht weiß, wie geht es mit Datenschutz weiter. Wenn der Präsident einmal sagt, jetzt wird doch alles offengelegt oder wer immer, weiß es einfach nicht. Es schauen sich jetzt auch viele an, autark zu werden oder souverän, so ist besser Wort, souverän zu werden. Deswegen bauen wir das auch mit auf, diesen Cloud-Betreiber aus Österreich und Deutschland, für die souveräne Cloud-Lösung. Zum Beispiel habe ich erst vor wenigen Wochen mit einer der größten österreichischen Banken gesprochen, die jetzt eine riesige Projektgruppe aufgestellt haben, um zu sehen, würden wir es schaffen, aus den amerikanischen Clouds auszugehen, aus von den amerikanischen Anbietern rauszugehen, hat sich herausgestellt, nein. Also man ist zu groß drinnen, das Exposure in diesen Clouds ist zu groß drinnen, dass man da wirklich noch rausgehen kann. Aber es wird nach Backups gesucht. Ja, und da werden viele kleinere Cloud-Betreiber, auf denen halt verschiedene Themen draufgespielt werden, um eine gewisse Absicherung gegenüber den amerikanischen Clouds zu haben. Und damit beschäftige ich mich zurzeit sehr stark, aber eben auch suche ich nach Datencentern, die man im Umboden etwas umbauen könnte und moderner machen könnte. Weil abschließend vielleicht auch dazu noch, warum wollen wir das überhaupt machen? Bei diesen luftgekühlten Datencenter, die eben wenig Kilowatt so weiter haben, da funktionieren viele KI-Modelle nicht.
Ja.
Ja, weil eben zu wenig Wärme, es wird zu viel Rechenleistung produziert, das funktioniert nicht. Die brauchen Wasserkühler. Mhm. Ja. Und da es in Österreich noch keins gibt, ist es, glaube ich, ein guter Weg, diesen zu gehen.
Es ist an der Zeit. Was rechnet man da mit Investitionskosten?
Gut, sehr gut, zweistellige Millionen. Aber das ist ganz schwer zu sagen, wie groß ist das Datensystem.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber kann man das irgendwie am Quadratmeter ummünzen oder rechnet man das nur über die Abwärmeleistung, die man dadurch reduziert?
Das rechnet man sowohl als auch, aber da ist natürlich Quadratmeter wieder mal eine Größenordnung, in der man auch rechnen kann wieder. Aber auch selbst da, also wenn wir da über einen 400 Quadratmeter Raum reden, sind wir auch schon im 2 Millionen Bereich.
Mhm. Ja. Wahnsinn.
Und wir haben heute gelernt, das Einzige, was man sich eigentlich um einen einstelligen Millionenbetrag bei einem Datencenter leisten kann, ist die Netzbereitstellungsgebühr. Ja. Und der Rest ist alles im zweistelligen Millionenbereich. Ja, also.
Darf ich noch was zu den Cloud-Anbietern sagen oder fragen? Ich habe jetzt gehört, dass es datenschutzrechtlich haben wir ja immer schauen müssen, dass wir unsere Daten auf Servern in Europa speichern. Jetzt hat sich aber herausgestellt, wenn man mit Microsoft 365 arbeitet, dass die Daten trotzdem in den USA sind und nicht in Europa. Das ist jetzt irgendwie mit der EU agreed, rechtlich sicher, dass das so sein darf. Das ist ja wirklich ein riesiges Sicherheitsthema in Wirklichkeit, dass alle unsere europäischen Daten irgendwo in den USA herumschwirren. Ja.
Absolut. Und was ich nicht wusste, was ich auch vor kurzem gehört habe, ist, dass selbst wenn man in österreichischen oder europäischen Datencentern ist, ja auch vielleicht eine europäische Cloud verwendet, ja, aber trotzdem vielleicht das Microsoft-Betriebssystem hat, ja, wird einmal im Jahr wird der Produktkey seitens der USA gecheckt, ob der noch gültig ist. Und für diese kurze Zeit geht es nach Amerika.
Ja.
Ja, und da haben sie Zugriff. Also, ja.
Das ist die Abhängigkeit von Amerika in Europa.
Aber es ist aber schon jetzt auch für, und da kommen wir wieder auf die Asset-Klasse, es ist derzeit schon eine Riesenchance, wenn man jetzt sagt, man macht was Neues, man ist ein neuer Anbieter oder man ist ein Anbieter, man investiert in diese Asset-Klasse. Europa ist so weit hinten, weiter zurückfallen können wir nicht mehr. Ja. Und deswegen denke ich mir, jetzt ist die Chance da, vor allem auch für KI-Daten in der Wasserkühle. Es gibt keins in Europa, in Österreich. Ja. Also da sieht man, wir haben jetzt die Chance oder jetzt ist gerade die Zeit, wo dieses Thema, glaube ich, sehr wichtig ist und wo man in das investieren sollte, wenn möglich ist. Ja.
Ja. Glaubst du, dass Google und Microsoft andere Data Center jetzt wassergekühlt gebaut haben? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Nein.
Ja.
Sicher sogar nicht. Ja,
teils. Also auch die Digital Reality jetzt dann bald eröffnen, die machen auch teils. bereits, ja, weil es schon noch alte Server gibt oder schon noch Unternehmen gibt, die ihre Server hoch einstellen wollen und die brauchen Wasserkühlung nicht. Ja. Aber für die Cloud-Anbieter brauchst du es auf jeden Fall.
Ja. Ich habe noch eine technische Abschlussfrage. Ist es physisch limitiert in Europa auch das Thema? Also über die Herausforderungen haben wir gesprochen, politisch, regulatorisch. Aber wie schaut es physisch aus, wenn wir sozusagen jetzt nicht wieder in die AKW-Strategie umschwenken? Gibt es hier ein physisches Ende, der Strom zu produzieren und Datencenter zu errichten? Oder gibt es das Risiko?
Ja, ich glaube schon. Weil es selbst wenn man sagt, man macht alles aus Witzbung und Windräder, ja, also aus erneuerbarer Energie, ist es trotzdem so, dass wenn ich jetzt mein Datencenter baue und ich möchte eine gewisse Sicherheitszertifizierung haben, ja, darf ich es nicht nur an ein Windrad anhängen, weil theoretisch kann der Wind ausfallen. Ja. Theoretisch kann wochenlang keine Sonne scheinen. Ja. Das heißt, ich muss zusätzlich immer noch meine Netzbereitstellungsentgelt zahlen und meinen Strom theoretisch von einem Umschaltwerk bekommen können. Ja. Das heißt, die müssen diesen Strom für mein Datencenter freihalten, auch wenn ich nur aus dem Windrad alles mir rausholen. Ja. Was natürlich auch für Datenbetreiber super ist, wenn sie an einem Windrad hängen, weil die Netzgebühren fallen plötzlich weg, was ja dort ist. Aber und deswegen ist es auf jeden Fall limitierend, auch wenn wir noch so viel erneuerbare bauen, der direkte Anschluss wird nicht möglich sein. Es wird immer noch das Thema sein, dass ich an einem Umspannwerk hängen muss, um die Zertifizierung zu machen und dort den Strom blockiere.
Ich kann mich erinnern, der Bill Gates hat vor, wie lange ist das jetzt her, 7 oder 8 Jahren, hat er ein Buch geschrieben über den Klimawandel und wie man den Klimawandel aus erneuerbaren Energien ein bisschen einbremsen können. Und da hat er schon sehr stark auf Atomkraftwerke die Chance in Atomkraftwerken gesehen. Ja, jetzt hat er, wir werden so viel Energiebedarf haben, sei es jetzt Kühlung oder sei es Wärme oder sei es eben jetzt KI. Ich glaube, das hat er damals noch gar nicht so dezidiert gesagt. Aber ja, ich glaube, vielleicht wird das auch in Europa wieder ein Thema, dass wir da doch nicht mehr ganz drumherum kommen.
Unter Umständen wird man an solchen Lösungen nicht mehr vorbeikommen, wenn man das weiterentwickeln möchte. Aber wie gesagt, es ist, wenn einer sagt, ich möchte die KI ja aufhalten, ja, weil man sagt, Arbeitsplätze werden unter Umständen darum leiden oder was auch immer. Über Stromverfügbarkeit könnte man es aufhalten.
Ja, lieber Philipp, herzlichen Dank. War uns eine große Freude, sehr lehrreich. Fast alle reden über Datencenter. Wir durften mit jemandem sprechen, der sich da wirklich sehr gut auskennt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir in einem Jahr circa so mal ein Update-Gespräch machen könnten, weil in dem Fall oder in dem Bereich wäre es besonders spannend zu sehen, wie sich das in einem Jahr weiterentwickelt hat.
Sehr, sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Danke.
Ich sage danke.
Ja, das war sie jetzt, unsere 14. Folge. Diesmal ein bisschen in Überlänge, aber es war einfach so ein spannendes Thema, dass wir nicht zwischendurch aufhören konnten oder abbrechen wollten. Du, Alex, du hast da ziemlich am Anfang die Frage gestellt, ob ein Datacenter jetzt eine Immobilie ist oder nicht. Wurde diese Frage für dich abschließend beantwortet oder wie würdest du die jetzt beantworten nach dem Gespräch?
Ja, nein, jein. Also ich würde sagen, rechtlich ist es eine Immobilie. Sie ist wohl auch untrennbar mit dem Grund und Boden verbunden und erfüllt sonst auch, denke ich, alle rechtlichen Anforderungen einer Immobilie. Immobilienwirtschaftlich ist sie es für mich nur sehr eingeschränkt, weil, wie wir heute gelernt haben, sehr viel von Faktoren wie Rechenleistung und Co. abhängt. Aber ich denke, es wird sehr spannend sein zu sehen in der Zukunft, wie sich diese Sub-Asset-Klasse als Immobilien-Asset-Klasse etabliert oder nicht etabliert.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, was da weitergeht. Vor allem, wie man das dann infrastrukturell schaffen. Ja, in diesem Sinne, was tun wir als nächstes? Unsere nächste Folge wird die Weihnachtsfolge. Da haben wir ja ein kleines Gewinnspiel gemacht, bei der Folge 10, glaube ich, war das. Da haben wir dann einen Special Guest bei der Weihnachtsfolge und werden euch auch einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr geben, oder?
So ist es, ja, genau. Also es lohnt sich sicher, kurz vor Weihnachten zuzuhören. Die Folge wird am 23.12. online sein. Und wir freuen uns schon, wenn ihr wieder dabei seid.
Danke. Tschüss.